Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Ann-Kathrin Büsker einen schönen guten Abend. Die Entwicklung im Nahen und Mittleren Osten, sie beschäftigt uns nun seit Tagen, seit die USA den iranischen General Soleimani im Irak getötet haben. Dieser wurde heute beigesetzt, doch bei der Trauerfeier kam es zu einer Massenpanik, Dutzende Menschen starben. Mit Blick auf den Irak stellt sich unterdessen die Frage, bleiben die ausländischen Soldatinnen und Soldaten dort? Zum einen die der USA, zum anderen aber auch die der NATO und die aus Deutschland, die ja ein separates Mandat haben. Das irakische Parlament fordert ja mit Mehrheitsbeschluss den Abzug aller ausländischen Truppen, der nun teilweise bereits zu beginnen scheint. Eine unübersichtliche Lage mit verschiedenen Standorten, die wir uns gleich en Detail anschauen werden. Darüber hinaus beschäftigen uns neue Regierungen. In Spanien, dort ist Pedro Sanchez zum Ministerpräsidenten wiedergewählt worden und in Österreich wurde die neue Regierung vereidigt. Weitere Themen: Der CO2-Ausstoß in Deutschland ist stark gesunken und 5 Jahre nach Charlie Hebdo, wie das Land sich verändert hat. Angriffe auf US-Einrichtungen. Diese habe der iranische General Soleimani im Irak planen wollen. So betonte es US-Verteidigungsminister Esper heute gegenüber CNN. Die Vereinigten Staaten führen das als Grund an, warum sie Soleimani mit Raketen ausgeschaltet haben. Getötet, ohne rechtsstaatliches Verfahren, auf dem Grund eines anderen souveränen Staates. Esper betonte auch, dass die USA eine Präsenz im Irak behalten müssten, um den Kampf gegen den selbsternannten islamischen Staat zu sichern. Der iranische Präsident Hassan Rouhani erklärte heute in einem Telefonat mit Frankreichs Präsident Macron, dass Iran die Handlungen der USA als Terrorakt versteht. Während politisch um Deutungshoheit, Eskalation und Deeskalation gerungen wird, sollte der Getötete heute in seiner Heimatstadt beigesetzt werden. Dabei kam es zu einer Massenpanik, bei der Staatsmedien zufolge mehr als 50 Menschen getötet wurden. Miriam Staber mit den Einzelheiten.
Panik beim Trauerzug für den iranischen General Soleimani in dessen Heimatstadt Kerman. Videos in sozialen Medien zeigen leblose Körper auf der Straße liegend und Menschen, die schreien und versuchen zu helfen. Zunächst war von mehr als 30 Toten die Rede, später stieg die Zahl. Pir Hussein Kulivand, der Leiter des iranischen Rettungsdienstes, sagte gegenüber staatlichen Medien: Leider sind heute einige unserer Landsleute gestorben. Es waren zu viele Menschen auf zu engem Platz. 213 Menschen wurden verletzt. Wir haben bisher 40 Todesfälle festgestellt. Die Zahl könnte weiter steigen. Unterdessen hat das iranische Parlament das US-Militärkommando im Pentagon zu Terroristen erklärt. Im vergangenen April hatte Iran bereits das US-Zentralkommando als Terrororganisation eingestuft, als Reaktion darauf, dass die USA die iranischen Revolutionsgarden so bezeichneten. Der Leiter der Nationalen Sicherheitskommission des Parlaments, Mojaba Sonuri, sagte heute: Neben dem Zentralkommando und den regionalen Streitkräften der Vereinigten Staaten haben wir auch das Pentagon als Terroristen identifiziert, sowie diejenigen, die den Auftrag zur Ermordung des Generals Soleimani erteilt haben. Auch der US-Verteidigungsminister und Trump selbst wurden als Terroristen identifiziert und sollten bestraft werden. Außerdem hat das Parlament das Budget der Revolutionsgarde erhöht. Ayatollah Khamenei selbst habe angeordnet, dass sie 200 Millionen Euro mehr bekommen soll. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA sei das eine Reaktion auf die Tötung von General Soleimani. Nach den Abstimmungen riefen die Parlamentarier Allahu Akbar, Gott ist groß und Tod Amerika. Die Drohungen für Vergeltung von iranischer Seite gehen weiter. Heute sagte Außenminister Mohammed Jaraf Zarif: Die USA erhalten eine entschlossene Antwort auf ihre dreiste Straftat an einem Ort und zu einem Zeitpunkt, an dem sie am meisten schmerzt. Dies ist ein Wendepunkt in der Geschichte der Region und der Welt. Experten erwarten weitere, aber nicht unbedingt schnelle Reaktionen des Iran auf die Tötung General Soleimanis.
Über die Entwicklung im Iran berichtete Miriam Staber. weil Teheran ja eben weiterhin mit drastischen Reaktionen droht gegen die USA und ihre Verbündeten, sind derzeit alle hochsensibilisiert, wenn es um die Sicherheit der eigenen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger geht. Insbesondere diejenigen, die im Irak im militärischen Kontext im Einsatz sind. Die NATO hat begonnen, Personal außer Landes zu schaffen. Deutschland hat ebenfalls Soldaten verlegt. Ein Thema am Abend beim Treffen der EU-Außenminister in Brüssel. Von dort berichtet Paul Vorreiter.
Es ist der Versuch, zur Deeskalation beizutragen. Deeskalation bei so vielen Konflikten, die in den vergangenen Tagen im Nahen Osten entflammt sind. Einer davon ist die Frage nach der Zukunft des internationalen Atomabkommens mit dem Iran. Die Außenminister der europäischen Partnerländer Deutschland, Frankreich und Großbritannien trennten sich am Abend in Brüssel in großer Einigkeit in der Bewertung der Lage. Das war aus EU-Diplomatenkreisen zu hören. Man wolle sich eng abstimmen bei den anstehenden Kontakten, die zu einer Deeskalation beitragen sollen. Für Beunruhigung hatte die Ankündigung des Irans gesorgt, noch weiter auf Distanz zu gehen zu den Verpflichtungen, die sich aus dem Abkommen ergeben.
Wir können natürlich nicht akzeptieren, wenn der Iran seine Verpflichtungen suspendiert. Darauf muss es eine Reaktion geben,
sagte Bundesaußenminister Heiko Maas bei seiner Ankunft. Eine solche Reaktion könnte es sein, dass die europäischen Partner den Streitschlichtungsmechanismus des Atomabkommens aktivieren. Das hatte bereits der französische Außenminister Le Drian ins Gespräch gebracht. Dieses Verfahren sieht mehrere Fristen vor, die am Ende zu einer Wiedereinführung von UN-Sanktionen gegen den Iran führen könnten. Die waren nach Abschluss des Atomabkommens 2015 ausgesetzt worden. Bei dem Treffen der drei Minister ging es neben dem Atomabkommen auch um die Lage im Nahen und Mittleren Osten und die Forderung des irakischen Parlaments nach dem Abzug ausländischer Truppen. Neben der Bundeswehr kündigte auch die NATO an, wegen der Spannungen einen Teil der Soldaten im Irak vorerst außer Landes zu verlegen. Das Verteidigungsbündnis hatte bereits am Wochenende die Ausbildungsmission wegen der unsicheren Lage ausgesetzt und will die Trainings wieder fortsetzen, wenn es die Situation erlaube. Die NATO ist mit etwa 500 Soldaten vor Ort. An der Ausbildung der irakischen Streitkräfte beteiligen sich vor allem kanadische Soldatinnen und Soldaten. Die internationale Krisendiplomatie läuft auch zu den Spannungen in Libyen auf Hochtouren. Zuvor kamen dazu die Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens und Italiens mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell zusammen. Die fünf Beteiligten verurteilten die ausländische Einmischung in den Konflikt. Die Außenminister unterstrichen, dass sie am sogenannten Berliner Prozess festhalten, einer Initiative der Bundesregierung aus dem letzten Jahr. Der Berliner Prozess soll den Weg für Gespräche zwischen allen Konfliktparteien des libyschen Bürgerkriegs eröffnen und in eine internationale Libyen-Konferenz münden. Borrell kritisierte auch ausdrücklich die Türkei wegen ihrer Truppenentsendung.
I think that it's a good result for the four ministers to express our strong support to the Berlin process and to assess our worrying about the situation in Libya.
Mit seinen Amtskollegen verständigte sich Borrell auf einen Aufruf, die Kämpfe, insbesondere um die libysche Hauptstadt Tripolis, zu beenden. Eine sofortige Einstellung der Feindseligkeiten sei unabdingbar, heißt es in der gemeinsamen Erklärung. Sowohl die Lage in Libyen als auch die im Iran bleibt in den kommenden Tagen auf der Tagesordnung in Brüssel, kündigte der EU-Außenbeauftragte an.
Worried as we are by the situation in Libya and in Iran, we have called for an extraordinary Foreign Affairs Council scheduled for this Friday.
Besorgt, wie man über die Lage dort sei, wollten die EU-Außenminister auf einer Sondersitzung diesen Freitag die Themen erneut diskutieren.
Krisendiplomatie in Brüssel, von dort berichtete Paul Vorreiter. Wir haben es schon gehört, im Zuge der aktuellen Krise hat auch Deutschland einige Soldaten aus dem Irak abgezogen, allerdings nur aus der Mitte des Landes sowie der Hauptstadt. Der Großteil der deutschen Soldaten ist ja im Norden des Irak stationiert, in Erbil, und dort sollen sie auch erstmal bleiben und ihre Ausbildungsmission fortführen. Ob und wann die übrigen zurückkehren werden und können. Derzeit ist das alles sehr unübersichtlich, das machte heute auch die Verteidigungsministerin deutlich.
Andere Staaten ergreifen gleiche Maßnahmen. Insofern bewegen wir uns hier auch im internationalen Gleichklang und haben aus meiner Sicht eine jetzt gute Handhabung gefunden, auf der einen Seite deutlich zu machen, dass wir mit über 100 Soldatinnen und Soldaten in Erbil nach wie vor unseren Fußabdruck und damit auch unsere Verpflichtungen dieser Mission erhalten. Aber trotzdem klar machen, dass dort, wo wir Menschen, die uns auch anvertraut sind, nicht unnötig Gefahren aussetzen, dass wir dort auch die notwendigen Maßnahmen ergreifen.
Wie es nun weitergeht, darüber wird eifrig diskutiert. Das Vorgehen der Amerikaner hat zu einer massiven Eskalation der Spannungen geführt. Roderich Kiesewetter, Obmann der Unionsfraktion im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags, kritisiert Washington im Deutschlandfunk ungewöhnlich deutlich.
Hier haben die Amerikaner nicht nur militärisch, sondern auch politisch einen Riesenfehler gemacht. Und ob wir das noch einmal heilen, werden die nächsten Tage zeigen. Deswegen ist jetzt wirklich eine Welle der Diplomatie angesagt.
Weniger hart urteilt Alexander Graf Lambsdorff, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP im Morgenmagazin.
Wir haben, wenn wir auf 2019 gucken, den Abschuss der Drohne gehabt, den Angriff auf die Tanker, den Angriff auf die Raffinerie in Saudi-Arabien, jetzt den Angriff auf eine Militärbasis. Und als dann die Botschaft in Bagdad angegriffen wurde, da kann ich verstehen, dass die Amerikaner reagieren wollten. Also ich habe da ein gewisses Verständnis für. Militärisch nachvollziehbar. Diplomatisch ganz schwierig. Wenn der Irak zusammenbricht, dann haben wir einen Riesenkrieg in der ganzen Region mit Flüchtlingsströmen wieder nach Europa. Das können wir nicht wollen. Insofern, gerade für uns Europäer, ist es wichtig, dass wir diplomatisch aktiv sind.
Die deutschen Soldaten können jederzeit in den Irak zurückkehren, wurde heute betont. Westliche Regierungen wollen den Einsatz fortsetzen. Ob es dazu kommt, ist unklar. Immerhin sind die multinationalen Kräfte auf Einladung im Land. Annegret Kramp-Karrenbauer bringt es auf den Punkt.
Die Frage, ob und wie wir die Arbeit fortsetzen können, hängt entscheidend von der Entscheidung der irakischen Regierung ab. Diese Gespräche laufen jetzt, das muss man abwarten. Vorher ist alles Kaffeesatzleserei.
Die Linkspartei ist grundsätzlich gegen den Anti-IS-Einsatz im Irak. Ihr sicherheitspolitischer Sprecher Alexander Neu hätte nichts dagegen, wenn sich Bagdad gegen ausländische Truppen entscheidet. Neu im Deutschlandfunk.
Wenn sie es tun, dann ist es gut, das begrüßen wir. Und ich teile nicht die Auffassung, die von vielen hier in Berlin geteilt wird oder auch in Paris, dass ein Machtvakuum entsteht und dass ein Chaos da ist. Das Chaos haben wir ja schon. Das kommt nicht erst. Das Chaos haben wir ausgelöst durch die Vereinigten Staaten, nicht zuletzt mit diesem Angriff auf den General.
Der linken Politiker Alexander Neu im Beitrag von Klaus Remmer aus unserem Hauptstadtstudio. Die NATO zieht Personal ab, Deutschland tut es, die USA aber vorerst nicht. Ein Rückzug der US-Streitkräfte wäre zum jetzigen Zeitpunkt das Schlimmste, was dem Irak passieren könnte. Das sagte US-Präsident Trump am Abend in Washington. Währenddessen rasselte Iran weiter mit den Säbeln. Ich habe über diese Gemengelage mit Klaus Naumann gesprochen. Bundeswehrgeneral AD, in den 90ern Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Und ich wollte von ihm wissen, ob der Abzug der NATO und Deutschlands vielleicht doch etwas überstürzt ist.
Also er ist sehr eilig, sage ich mal, denn das, wie Sie richtig sagen, das Säbelrasseln des Iran gilt ja in erster Linie den USA. Und wenn man die Stimmung bei den Begräbnisfeierlichkeiten im Iran gesehen hat, wie das Volk regelrecht aufgeputscht wurde, dann würde jede Reaktion nur gegen einen Verbündeten der USA sicherlich nicht dazu dienen, die Stimmung im Volk im Sinne von Rache zu befriedigen. Und in dieser Richtung wird ja die Führung im Iran irgendetwas tun müssen, denn sonst stehen sie als Papiertiger da.
Das heißt aber, es wird auf jeden Fall eine Reaktion kommen. Muss man dann nicht auch vorsichtig sein, also jetzt mal mit Blick auf die deutsche Seite und sagen, okay, der Iran wird auf jeden Fall reagieren. Wir können es nicht zulassen, dass unsere Soldatinnen und Soldaten vielleicht als Kollateralschäden irgendwie zu Schaden kommen.
Vorsicht ist immer geboten. Nun ist es für jemanden wie mich, der keinen Zugang mehr hat zu nachrichtendienstlichen Informationen, ungewöhnlich schwierig, zutreffend die Gefährdungslage einzuschätzen. Das muss man denen überlassen, die in der Verantwortung stehen. Und wenn sie sich dann zu einer solchen Entscheidung durchringen, zu sagen, wir ziehen erstmal diejenigen, die unmittelbar in Bagdad oder in der Nähe von Bagdad sind, ab, dann ist das vermutlich eine gebotene Vorsichtsmaßnahme. Man muss allerdings noch einen anderen Punkt anmerken. Der Beschluss des irakischen Parlaments ist ja nicht rechtsverbindlich. Entscheiden muss die irakische Regierung in Bagdad. Und das ist ja zurzeit auch nur eine Caretaker-Regierung. Also es ist eine etwas komplexe Entscheidungslage. Allerdings sollte die irakische Regierung bei der Entscheidung bleiben, die Ausländer haben abzuziehen, dann entfällt die Rechtsgrundlage für eine deutsche Anwesenheit da und dann müssen die deutschen Soldaten zurück.
Wie groß ist denn aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass unter Umständen durch einen überstürzten Abzug eine Art Vakuum entsteht?
Also die Gefahr ist sicherlich gegeben. Der IS, der Islamische Staat, ist geschwächt, aber er ist nicht völlig besiegt. Und die internationale Mission, die Ausbildungsmission, dient ja dazu, die Iraker in die Lage zu versetzen, mit dem IS fertig zu werden. Die Aufgabe ist nicht erfüllt. Und wenn nun sehr schnell und ohne eine Ertüchtigung der irakischen Kräfte abgezogen wird, dann ist die Gefahr eines Vakuums sicherlich gegeben.
Aus Ihrer praktischen Erfahrung der vergangenen Jahrzehnte, was bedeutet das jetzt eigentlich für die Soldaten, insbesondere die deutschen Soldaten, die da jetzt erst im Einsatz waren, die jetzt abgezogen werden, die jetzt eine Unsicherheit haben, ob sie da überhaupt wieder hinkommen in diesen Einsatz? Was macht das mit den Individuen?
Das ist für die Soldaten zunächst einmal natürlich ein Faktor der Verunsicherung, möchte ich schon sagen. Aber auf der anderen Seite nehme ich an, sind sie beruhigt, dass der Dienstherr, das Verteidigungsministerium, sich um ihre Sicherheit kümmert und alle notwendige Vorsorge trifft, dass keine besondere Gefährdung eintritt. Soldaten sind bei solchen Missionen gewöhnt, dass Gefahr besteht, und die deutschen Soldaten wollen auch nicht anders behandelt werden als ihre verbündeten Kameraden. Und von daher gesehen ist es auch gut, dass die anderen NATO-Staaten ebenfalls zu Vorsichtsmaßnahmen greifen.
Wer das allerdings nicht tut, das sind vorerst weiterhin die USA. Gestern kursierte ja erst ein Dokument, das darauf schließen ließ, dass ein Abzug stattfinden soll. Das stellte sich dann später als eine Art Entwurf raus, wurde zurückgenommen. Da geht also auf Seiten der USA gerade auch viel durcheinander in Sachen Informationen. Was sagt das eigentlich über die Verlässlichkeit der USA?
Das ist schon hanebüchen, muss ich sagen. Und zeigt von einem ziemlichen Durcheinander in der Führung. Sowas darf einfach nicht passieren. Und richtig ist die Entscheidung des Verteidigungsministers der USA, dass er sagt, wir müssen jetzt mit der irakischen Regierung reden, was sie eigentlich will. Fragwürdig ist das Getöse des Präsidenten, der mit Sanktionen droht, wenn der Abzug gefordert werden sollte. Ich nehme an, er muss sich auch daran gewöhnen. Irak ist ein souveränes Land, und wenn die so entscheiden, dann muss man in Verhandlungen eintreten, um die Entscheidung eventuell zu revidieren, aber dann einfach zu drohen und sagen, wir machen das nicht und wir ziehen euch den Strick um den Hals ein bisschen enger. Das ist kein Stil mit Unterverbündeten.
Aber wenn die USA nun mal so unzuverlässig geworden sind und da eben so viele Dinge durcheinander gehen, auch in Sachen Information, wie schwierig macht das dann auch Diplomatie? Also stellen wir uns vor, als irakische Regierung jetzt mit den USA verhandeln zu müssen, worauf kann man sich denn dann überhaupt noch verlassen?
Also wenn die irakische Regierung nun in Verhandlungen mit den Amerikanern eintritt, oder auch durchaus mit der NATO oder den Deutschen in dem Fall, und sie kommt zu einer Vereinbarung, dann nehme ich an, dass man sich darauf schon verlassen kann. Das schließt nicht aus, dass dann trotzdem irgendein irregeleiteter Terrorist in dieser sehr volatilen Sicherheitslage im Irak doch irgendetwas anstellt. Damit muss man natürlich immer rechnen.
Wenn wir ein bisschen zurückgucken, wir haben jetzt vor einigen Wochen auch den Abzug der US-Truppen aus Nordsyrien gesehen und auch, was sich daraus entwickelt hat mit dem Einmarsch in der Türkei. Wir sehen jetzt wieder eine Entscheidung von Donald Trump außenpolitischer Art, die massive Folgen nach sich zieht. Es kommt einem ja manchmal so ein bisschen so vor, die USA treffen eine Entscheidung und die NATO muss dann am Ende gucken, wie sie damit klarkommt.
Ja, dem Eindruck kann ich leider nicht widersprechen. Wenn man sieht, welches Hin und Her im Nordirak angerichtet wurde, rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, das war nicht der Stil der nach wie vor wichtigsten Weltmacht und der einzig handlungsfähigen Weltmacht angemessen ist. Und hier kann man auch als treuer Freund der USA und als jemand, der weiß, dass wir die USA unverändert brauchen, um eigene Sicherheit zu gewährleisten, da kann man nur noch besorgt den Kopf schütteln.
Aber was heißt das für die Zusammenarbeit in der NATO?
Das heißt, dass man noch intensiver, noch deutlicher und mit sehr viel Klartext mit dem amerikanischen Verbündeten in der NATO reden muss und dass man schon sehr eindeutig sagen muss, es gibt gewisse Grenzen, die auch die USA nicht überschreiten darf. Sie reagieren darauf. Und ich habe solche Situationen als Vorsitzender Militärausschuss nicht in der Gefährlichkeit, aber in ähnlichem Charakter durchaus erlebt und habe sehr oft amerikanischen Gesprächspartnern gesagt, denkt mal bitte dran, wir entscheiden hier einstimmig und ihr habt eine Stimme. Euch sitzen gegenüber damals 18, die möglicherweise anderer Meinung sind. Und hier müssen wir zu einer gemeinsamen Lösung finden. Dann sind sie schon drauf eingegangen und wir haben in der Regel immer einen vernünftigen Kompromiss gefunden.
Klaus Naumann, Bundeswehrgeneral AD im Deutschlandfunk. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. 23.30 Uhr wird es gleich. Spanien hat in den vergangenen 4 Jahren 4-mal gewählt. Das Parteiensystem ist zersplittert. Mehrheitsfindungen sind schwierig, Koalitionen auf nationaler Ebene noch nicht allzu eingeübt. Und doch ist es Pedro Sanchez, dem bisher geschäftsführenden Ministerpräsidenten und Parteichef der Sozialistischen Arbeiterpartei, nun gelungen, ein Bündnis zu schmieden. Eines, das ihm heute eine hauchdünne Mehrheit verschaffte und zur Wahl in das Amt verhalf. Marc Dugge berichtet.
Der spanischen Politik kann man vieles vorwerfen, aber nicht, dass sie langweilig wäre. Im Gegenteil, es war ein Politkrimi, den Spanien in den vergangenen Tagen erlebt hat, spannend bis zum Schluss. Denn bis zuletzt war offen, ob es Pedro Sanchez gelingen würde, die nötige Mehrheit zusammenzuzimmern. Um kurz nach 3:30 verkündete die Parlamentspräsidentin Batet das Ergebnis. Sanchez ist gewählt mit gerade mal 2 Stimmen Mehrheit. Das knappste Ergebnis in der Geschichte der spanischen Demokratie. Dabei ist der Ministerpräsident kein Neuling. Pedro Sanchez führt die Regierung schon seit Sommer 2018. Damals hatte er ein Misstrauensvotum gegen den konservativen Mariano Rajoy gewonnen. Jetzt kann er sich auch auf das Ergebnis einer Parlamentswahl stützen. Der Weg ins Amt war beschwerlich, der Widerstand gegen ihn erbittert. Für Konservative und Ultrarechte ist Sanchez ein Feindbild, ebenso für katalanische und baskische Nationalisten. Für seine Linkskoalition brauchte er trotzdem ihre Unterstützung, zumindest in Form einer Enthaltung. Seine Gegner setzten nur auf sture Blockade, so Sanchez.
Es la España que bloquea. Sin alternativa.
Das ist das Spanien, das blockiert, ohne Alternative, ohne Lösung, Horizont und Antwort. Heute stehe ich erneut vor Ihnen, um für das Vertrauen der Mehrheit dieses Parlaments zu bitten. Diese Koalition ist die einzige mögliche Regierung nach 5 Wahlen, davon 2 allein im vergangenen Jahr. Die Konservativen unterstellen dem Sozialisten, seine persönlichen Machtinteressen vor die des Landes zu stellen. Sie werfen Sanchez vor, sich bei seiner Wahl auf gefährliche Kompromisse eingelassen zu haben. So brauchte Sanchez etwa die Enthaltung der katalanischen Separatistenpartei ERC, um die nötige Mehrheit zu bekommen. Diese Enthaltung hatte allerdings ihren Preis. Sanchez musste sich zu hochrangigen Gesprächen mit den Separatisten bereit erklären, um für den Katalonien-Konflikt eine, Zitat, politische Lösung zu finden. Auch die baskischen Nationalisten der Partei Bildu enthielten sich. Für den Chef der konservativen Volkspartei, Pablo Casado, ist das ein Pakt mit dem Teufel. Die spanische Demokratie hat 2 große Feinde gehabt, die Terroristen und jene, die einen Staatsstreich wollen. In ihren Händen liegt jetzt unsere Zukunft. Sie, Herr Sanchez, dürfen die Spanier nicht als Geiseln nehmen, um sich die nötige Unterstützung für ihre Wahl zu sichern und den Rechtsstaat nicht als Tauschware für ihren krankhaften Ehrgeiz. Unterstützung bekam Sanchez dagegen von Pablo Iglesias, Chef der Linkspartei Unidas Podemos und künftiger Koalitionspartner. Sie werden uns nicht dafür angreifen, was wir tun. Sie werden uns dafür angreifen, was wir sind. Ich bitte dich, dass du als Regierungschef den richtigen Ton gegenüber den Provokateuren und ewig Gestrigen anschlägst und dass du die höchste demokratische Entschlossenheit zeigst. Spaniens Parlament so polarisiert wie schon lange nicht mehr. Dabei versucht sich Pedro Sanchez als Pragmatiker zu verkaufen, als einer, der ein geteiltes Land wieder zusammenbringt. Doch gerade die Frage über den Umgang mit den katalanischen Separatisten spaltet nicht nur das Parlament, sondern auch die Parteien. So stimmte etwa die Abgeordnete einer kleinen Regionalpartei der Kanaren gegen Sanchez, gegen den Kurs der Parteiführung. Pedro Sanchez hat es geschafft, doch einfach wird das Regieren nicht. Mit seiner Linkskoalition hat er keine Parlamentsmehrheit. Für seine Vorhaben muss er sich immer wieder Mehrheiten organisieren. Und Linksparteichef Pablo Iglesias ist kein einfacher Koalitionspartner. Gut möglich, dass auch diese Regierung kein langes Leben vor sich hat. Doch nach 4 Wahlen in 4 Jahren sind viele Spanier froh, dass das Land überhaupt eine Regierung hat. Zumindest erst einmal.
In Österreich ist die neue Regierung von Bundeskanzler Sebastian Kurz seit heute offiziell im Amt. Das 17-köpfige Team aus ÖVP und Grünen wurde von Präsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg vereidigt. Andrea Beer berichtet.
Sehr geehrter Herr Kurz, Sehr geehrter Herr Kogler, meine Damen und Herren.
Rote Tapeten, imperiale Leuchter, prachtvoller Teppich, Kachelofen. Das Maria-Theresien-Zimmer in der Wiener Hofburg war früher kaiserliches Schlafzimmer. Heute wurde dort die neue Bundesregierung vereidigt.
Ich gelobe, dass ich die Verfassung...
Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen gab den Text vor. Und als erstes war Sebastian Kurz an der Reihe, dessen Ich gelobe von Blitzlichtgewitter überlagert wurde. Der 33-Jährige ist damit zum zweiten Mal Kanzler und führt nun die erste türkis-grüne Bundesregierung in Österreich. In seinen Worten an das neue Regierungsteam ging Van der Bellen auf den Ibiza-Skandal ein, der zum Bruch der ÖVP-FPÖ-Koalition und Neuwahlen in Österreich geführt hatte.
Unsere Demokratie ist lebendig, das hat sich im letzten Jahr gezeigt. Sie hat die Kraft zur Selbstreinigung und die Kraft zur Erneuerung. Und trotz aller Unvorhersehbarkeiten und Überraschungen haben wir das alle gemeinsam ganz gut hingekriegt.
Zuvor hatte sich ein gut gelauntes türkis-grünes Regierungsteam den Weg zur Vereidigung in der Hofburg gebahnt. Und der neue Kanzler Sebastian Kurz meinte im Vorbeigehen:
Ich bin froh, dass wir wieder eine handlungsfähige Regierung haben.
Die konservative ÖVP von Kurz hat außerdem Kanzler 10 der 14 Ministerposten, darunter Finanzen, Innen-, Verteidigung, Außen- und Integration. Die Grünen besetzen ein großes Ressort aus Umwelt, Verkehr, Energie und Infrastruktur sowie Justiz. Und Grünen-Chef Werner Kogler ist nun Vizekanzler. Der 58-Jährige krönt damit eine jahrzehntelange politische Laufbahn. Wie er sich fühle, wurde Kogler kurz vor der Vereidigung gefragt.
Ja, ganz komisch, das klingt ein bisschen barock. Mir gefällt der Begriff Amtsträger nicht so gut, aber Verantwortungsträger.
Das Beste aus beiden Welten. So verkaufen ÖVP und Grüne ihren Koalitionspakt. Doch Beobachter gehen davon aus, dass sich die beiden Parteien durchaus schwer miteinander tun könnten. Denn umstrittene Themen liegen zu Genüge auf dem Tisch. Etwa die Sicherungshaft oder Differenzen beim Klimaschutz. Auch beim Thema ökologische Steuerreform oder in der Sozial- und in der Flüchtlingspolitik könnte es durchaus krachen, meint der ORF Innenpolitik-Experte Hans Bürger.
Ich glaube, die größte Herausforderung für diese Bundesregierung ist, dass sie überhaupt hält, 5 Jahre. Denn da gibt es einen Punkt drinnen, den sogenannten koalitionsfreien Raum. Wenn sich in der Frage der Migration etwas Entscheidendes ändert, eine Flüchtlingswelle, eine neue, dann kann unter vielen, vielen bestimmten Bedingungen da schon die ÖVP auch mit den Freiheitlichen im Parlament stimmen. Also wenn es dazu kommt, kann ich mir nicht vorstellen, dass nachher türkis-grüner Alltag ist.
Bei der Vereidigung der neuen Bundesregierung in der Hofburg mahnte Bundespräsident Van der Bellen unterdessen, die Österreicherinnen und Österreicher würden nun erwarten, dass ruhig und gewissenhaft gearbeitet werde.
Und ich ersuche Sie, bleiben Sie dabei im Gespräch. Mit Ihren Gegnern genauso wie mit Ihren Fans. Kurzum, bleiben Sie im Gespräch mit Österreich.
Nicht nur die FDP und die CSU veranstalten Anfang des Jahres schlagzeilenwirksame Treffen, um sich für das Jahr zu orientieren. Auch die Grünen, wenn auch deutlich kleiner. Zum Abschluss der Grünen Neujahrsklausur berichtet Barbara Schmidt-Matern.
Als die Klimapartei gelten sie bislang. Jetzt wollen die Grünen ihr wirtschafts- und sozialpolitisches Profil stärken, neue Wählermilieus ansprechen und nicht mehr länger als Ein-Themen-Partei gelten. Unter anderem sind für energieintensive Betriebe in Deutschland Entlastungen beim neuen CO2-Preis geplant. Außerdem fordert der Bundesvorstand im Kampf gegen steigende Armut eine Erhöhung des Mindestlohns. Minijobs wollen die Grünen künftig in sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze umwandeln. Die Beschlüsse der Neujahrsklausur wirken wie maßgeschneidert für den anstehenden Wahlkampf vor den Bürgerschaftswahlen in Hamburg. Ihre Klausur verlegte die Partei deshalb direkt in die Hansestadt, um ihre Spitzenkandidatin vor Ort zu unterstützen. Bisher regieren die Grünen als Juniorpartner der SPD in Hamburg, doch die 42-jährige Katharina Fegebank möchte Amtsinhaber Peter Tschentscher von der SPD als Regierungschef ablösen und nach Baden-Württemberg ein zweites Bundesland für die Grünen erobern. Am 23. Februar wird in Hamburg gewählt.
Immer mehr Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitiker sehen sich zunehmendem Druck von rechts ausgesetzt, zum Teil auch Hetze aus dem Internet und geben deshalb auf. Aber auch ganz normale Bürgerinnen ohne Amt kann dieser Hass treffen. Das Justizministerium überlegt nun, wie es Opfer dieser Bedrohung unterstützen kann. Heiner Hoffmann berichtet.
Das Bundesjustizministerium plant, Opfer von rechter Bedrohung und Gewalt mit einer Art Soforthilfe zu unterstützen. Das Ministerium teilte dem ARD-Politikmagazin Report Mainz mit, es werde geprüft, wie der Bund Ausgaben zum Schutz Betroffener übernehmen könne. Dabei geht es zum Beispiel um Geld für einen notwendigen Umzug nach Morddrohungen oder für zusätzliche Schutzvorrichtungen für Haus und Wohnung. Bislang werden Opfer extremistischer Übergriffe lediglich nachträglich aus einem sogenannten Härtefallfonds entschädigt. Das bringt lange Wartezeiten mit sich. Der Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter Gewalt begrüßte die Pläne des Bundesjustizministeriums. Verbandsgeschäftsführerin Kleffner sagte Report Mainz, im vergangenen Jahr hätten systematische Bedrohungen, Hetze und Gewalt gegen zivilgesellschaftlich Engagierte eine neue Qualität erreicht. Fast jede Gruppierung, die sich gegen Rechtsextremismus engagiere, werde mittlerweile in irgendeiner Weise bedroht.
Der Kapitän des privaten Seenotrettungsschiffes Lifeline, Dieter Reisch, ist in einem Gerichtsverfahren in Malta freigesprochen worden. Details von Elisabeth Pongatz.
Der Freispruch komme überraschend, das sagte die Organisation Mission Lifeline dem ARD-Studio Rom. Angesichts der so wörtlich schwierigen rechtsstaatlichen Situation in Malta hatte man eine Verurteilung befürchtet. Nun aber ist der Verein erleichtert, vor allem Lifeline-Kapitän Klaus-Peter Reisch. Im Mai 2019 war er in erster Instanz zu einer Geldstrafe von 10.000 Euro verurteilt worden. Der Vorwurf, das Schiff Lifeline sei falsch registriert worden. Mit diesem Schiff hatte Reisch mit seiner Crew im Juni 2018 234 Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet. Tagelang mussten sie auf hoher See bleiben, bekamen keine Erlaubnis zum Einfahren in einen Hafen. Dann durfte die Mannschaft im maltesischen Valletta anlegen. Doch gleich darauf wurde der Kapitän kurzzeitig festgenommen, angeklagt und vor Gericht gestellt. Das Schiff selbst wurde beschlagnahmt und liegt immer noch fest. Nach dem heutigen Freispruch bekommt die Dresdner Organisation Mission Lifeline zwar das Schiff zurück, aber wird es wohl verkaufen oder verschrotten, da es aufgrund der verschärften Regelungen vieler Staaten nicht mehr für den ursprünglichen Zweck eingesetzt werden könne. Man habe aber bereits ein neues Schiff gekauft und wolle ab Frühjahr wieder zu Rettungsaktionen rausfahren.
Die Spannungen rund um den Iran, sie machten sich auch an der deutschen Börse bemerkbar in den letzten Tagen. Heute wurde aber teilweise eine leichte Entspannung sichtbar, berichtet Dieter Rieck.
Es ist ein typisches Krisensymptom. Anleger stoßen Aktien ab und versuchen ihr Geld in Sicherheit zu bringen. Gefragt sind dann die sogenannten sicheren Häfen. Einer davon ist das Gold. Dessen Preis hat heute zeitweise den höchsten Stand seit fast 7 Jahren erreicht. Ebenfalls hoch im Kurs der Anleger der Schweizer Franken. Die Kehrseite, der Aktienmarkt. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnete im Gefolge der verschärften Spannungen zwischen den USA und Iran ein Minus von 0,7% und ging bei 13.127 Punkten aus dem Handel. Dem MDAX für die mittelgroßen Unternehmen ging es nicht besser. Er verbuchte einen Verlust von 0,9%. Im DAX verzeichneten fast alle Einzelwerte ein Minus. Besonders stark traf es Branchen, die in der einen oder anderen Weise eine starke Nähe zum Erdöl haben. Größter Verlierer im DAX war der Chemiekonzern Covestro. Bei ihm kam zur Abhängigkeit vom Erdöl noch hinzu, dass ein Analystenkommentar dem Unternehmen schlechte Gewinnaussichten für das erste Quartal dieses Jahres bescheinigte. Auf Höhenflug befinden sich hingegen die Ölpreise. Ein Barrel der Sorte WTI kostete zeitweise so viel wie seit April vergangenen Jahres nicht mehr. Die Sorte Brent erreichte zeitweise mit über 70 Dollar einen Preis wie zuletzt im September 2019. Heizölkunden müssen bereits mehr bezahlen. Bei Benzin und Diesel ist die Lage uneinheitlich. Analysten bezeichnen die Eskalation des Konflikts zwischen den USA und Iran als hochgefährlich. Für Panik sehen sie jedoch aktuell keinen Anlass.
Deutschland hat im vergangenen Jahr deutlich an CO2 eingespart. Das zeigen Hochrechnungen der Denkfabrik Agora Energiewende. In der Bundesregierung sieht man sich jetzt im politischen Klimakurs bestätigt, insbesondere weil der Energiesektor deutlich CO2 eingespart hat. Doch die Denkfabrik, aus deren Feder die Zahlen stammen, möchte die Feierlaune direkt wieder trüben, berichtet Angela Ulrich.
Patrick Greichen will die gute Laune nicht zerstören, aber der Direktor der Denkfabrik Agora Energiewende streut doch etwas Salz in die Suppe der überraschend deutlich zurückgegangenen Treibhausgasemissionen in Deutschland. Minus 50 Millionen Tonnen CO2 im vergangenen Jahr, dazu noch mehr Wind- und Solarenergie. Glück gehabt, Bundesregierung, sagt Greichen.
Das ist in gewisser Weise der Bundesregierung in den Schoß gefallen, denn es war der hohe CO2-Preis im europäischen Emissionshandel, der das bewirkt hat. 25 Euro die Tonne im Schnitt. Das hat die alte Steinkohle- und die alte Braunkohlekraftwerke in die Knie gezwungen.
Auf europäischer Ebene, anders als in Deutschland, gibt es nämlich bereits einen Preis aufs klimaschädliche CO2. Und weil das EU-System reformiert wurde und nun besser greift, ist Kohlestrom teurer und ineffizienter geworden, sodass mehr erneuerbare Energien im vergangenen Jahr genutzt wurden. Reichlich spät, moniert Grünen-Chefin Annalena Baerbock.
Und selbst wenn es jetzt endlich Wirkung zeigt, dass der CO2-Preis dazu führt, dass es einen Switch gibt, ist das natürlich viel, viel, viel zu spät erfolgt. Und dafür trägt die Verantwortung auch diese deutsche Bundesregierung, die sich jahrelang gegen eine Reform des europäischen Emissionshandels gestemmt hat.
Und bei den erneuerbaren Energien, vor allem beim Wind, droht ein massiver Abbruch der guten Zahlen. Zuletzt sind kaum noch neue Windräder gebaut worden und es drohen neue Abstandsregelungen, die es verbieten würden, alte Räder aufzurüsten. Eine dramatische Lage, sagt Agora-Chef Greichen.
Wir gehen mit einer schweren Hypothek in die 2020er Jahre, weil nämlich in Zukunft der erneuerbaren Ausbau sehr langsam voranschreiten wird, wenn da nicht umgesteuert wird. Auch beim Thema Kohle haben wir noch kein Kohleausstiegsgesetz unter Dach und Fach. Also von alleine geht das jetzt nicht so weiter.
Dazu kommt, derzeit sinken die CO2-Emissionen allein im Stromsektor. In anderen Bereichen, Verkehr, Gebäude, Industrie, geht es kaum runter. Teils steigt der Ausstoß sogar noch an. Für Umweltministerin Schulze ein Problem.
Wir brauchen neben der Energiewende jetzt auch eine Verkehrswende. Das heißt, das nächste Auto, was man anschafft, das muss eins sein, was deutlich weniger Sprit verbraucht. Am besten gar keinen Sprit mehr verbraucht. Und es muss sich auch im Gebäudebereich noch mehr tun. Auch dort muss CO2 vermieden werden. Insofern sind das schöne Zahlen. Ich freue mich über diese Prognosen, die wir jetzt haben. Aber es muss auf jeden Fall weitergehen. Es ist noch eine ganze Menge zu tun.
Helfen könnte Schulze dabei das gerade beschlossene Klimaschutzgesetz. Darin sind für jeden Bereich eigene Einsparziele festgelegt. Sie sollen kontrolliert und bei Bedarf nachgeschärft werden. Doch wie wird das funktionieren? Bisher herrscht das Prinzip Hoffnung. Und gerade in einem Bereich hakt es weiter, beim Kohleausstieg. Das Gesetz war bis Ende des Jahres versprochen, doch die schwarz-rote Koalition streitet weiter drüber. Für Grünen-Chefin Baerbock ein Unding.
Es kommt auf jede Tonne an, deswegen müssen wir dieses Jahr alles dafür tun. Und deswegen ist der Schritt des Kohleausstiegs so überfällig.
Wir sind eifrig dabei zu verhandeln mit den Braunkohlekonzernen, entgegnet Umweltministerin Schulze und zuckt mit den Schultern. Die Regie führe hier aber Wirtschaftsminister Altmaier. Zwischen der SPD-Frau und dem CDU-Mann ist die Stimmung mies. Manch Energieversorger will sich den Ausstieg aus der Kohle noch versilbern lassen.
Es war wieder Zeit für die jährliche Neujahrsklausur. Die CSU trifft sich im Kloster Seon, um ihre politische Route für das vor uns liegende Jahr abzustecken und dabei kräftig mediale Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das funktionierte in diesem Jahr vor allem durch eine Personaldebatte. Tobias Krone berichtet.
Annegret Kramp-Karrenbauers Weg nach Seon. In diesem Jahr ist er weit weniger bedeutsam für die Zukunft der Union. Schließlich hat man ja genau hier vor einem Jahr den Neuanfang einer guten Partnerschaft inszeniert. CDU und CSU sind seitdem wieder in schwesterlichem Austausch. Doch kurz vor der diesjährigen Klausurtagung brachte CSU-Parteichef Markus Söder dann doch noch eine ganz eigene Idee ins Spiel. Die Umbesetzung von Ministerposten der Bundesregierung. Unabgesprochen. Die Chefin der Schwesterpartei nimmt's beim Pressestatement gelassen.
Und in diesem Zusammenhang reden wir beide sehr viel miteinander. Manchmal bevor wir mit Ideen an die Öffentlichkeit gehen und manchmal nachdem wir an die Öffentlichkeit gegangen sind. Und beides ist auch vollkommen in Ordnung, denn wir sind beide selbstbewusste Vorsitzende von selbstbewussten Parteien.
Dennoch, sie und Söder bildeten eine Achse, sagt AKK. Sie interpretiert Söders Impuls aber anders. Eine Verjüngung sei wichtig, aber erst später.
Das sehen Markus Söder und ich auch gemeinsam so, dass wir aber eben gleichzeitig auch einen Aufbruch brauchen, einen Aufbruch mit Augenmaß für die Zeit nach dieser Legislaturperiode. Und das ist die große Arbeit, die in diesem Jahr auch vor uns liegt.
Söder wiederum lässt vor Annegret Kramp-Karrenbauer wenig Demut durchblicken. Er stellt fest,
alle wichtigen Personalfragen, auch die wichtigste, werden wir beide, es ist unsere Aufgabe, darüber zu reden und vorzubereiten und vorzuschlagen. Es ist unsere Aufgabe, wir als die Kleineren, ganz klar, aber mit dabei, mit der Vorsitzenden der CDU.
So selbstverständlich dieses Vorgehen beim Aufstellen eines Kanzlerkandidaten oder einer Kanzlerkandidatin in der Union bisher war, so deutlich macht Söder mit diesen Worten, auch im Entscheidungsjahr 2020 will der Bayer bei der Union ein gehöriges Wörtchen mitreden. Annegret Kramp-Karrenbauer ist auch in ihrer Rolle als Verteidigungsministerin eingeladen und in dieser Position ist sie sich mit der CSU völlig einig. Im Blick hat sie das Ziel, mehr Geld in die Verteidigung zu investieren. Das Ziel 2% des Bruttoinlandsprodukts. Auch andere Gäste nehmen die Forderung der Union, mehr ins Militär zu investieren, wohlwollend auf. Etwa die estnische Staatspräsidentin Kersti Kaljulaid. Im kleinen baltischen Staat, der sich vom Nachbarn Russland bedroht fühlt, hätte man zudem eine weitere Forderung an die EU. Statt einer europäischen Armee solle man die Verteidigung dort fördern, wo sie benötigt würde. Mit Geld, ähnlich dem Prinzip der Landwirtschaftsförderung und mit bürokratischen Erleichterungen. Kersti Kaljulaid.
Ich bin ziemlich sicher, wenn wir wirklich einen gemeinsamen europäischen Ansatz zur Verteidigung haben wollen, dann müssen wir das auch wirklich zeigen.
Aus Rumänien reist der frisch wiedergewählte Staatspräsident mit rumäniendeutschen Wurzeln Klaus Johannes an. Mit ihm diskutieren die Christsozialen ihre Forderung, die EU-Außengrenzen zu verstärken. Ein Projekt, das Konservative in Ost- und Westeuropa teilen, das aber Europa weiterhin spaltet. Klaus Johannes.
Ob's in diesem Jahr eine gemeinsame Migrationspolitik gibt, ich wünsche es mir zumindest.
Gerade in diesem Jahr stehen die europäischen Themen hoch im Kurs. In der zweiten Jahreshälfte übernimmt Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft für 6 Monate.
Von der Neujahrsklausur der CSU-Landesgruppe berichtete Tobias Krone. Erst der Anschlag auf die Redaktion von Charlie Hebdo, dann eine mehrtägige Geiselnahme in einem jüdischen Supermarkt. Was heute vor 5 Jahren in Paris einen Anfang nahm, es hat die Stadt geprägt. Sabine Wachs blickt zurück.
Allah Akbar, Gott ist groß, schrien die Attentäter, während sie auf die Straße stürmten und flüchteten. Kurz zuvor hatten die beiden islamistischen Terroristen die halbe Redaktion der Satirezeitung Charlie Hebdo ausgelöscht. Der heutige Redaktionsleiter Ries, alias Laurent Sorisso, überlebte das Attentat schwer verletzt. Ein Mann, eine Art schwarze Silhouette, betrat den Raum. Er hatte eine schusssichere Weste an, hatte eine Waffe. Ich habe kurz gezögert und habe mich dann auf den Boden geworfen. Ich habe geahnt, was passieren würde. Dann habe ich nichts mehr gesehen, aber alles gehört. Nach dem Blutbad in der Redaktion ging der Slogan Je suis Charlie, ich bin Charlie um die Welt. Frankreich stand unter Schock. Die Großfahndung nach den Attentätern dauerte 3 Tage. Ein weiterer Attentäter nahm Geiseln in einem jüdischen Supermarkt. Am Ende wurden alle 3 Täter erschossen.
Aujourd'hui, Charlie Hebdo vit et vivra.
Charlie Hebdo lebt und wird immer leben, sagte der damalige französische Präsident François Hollande kurz nach dem Attentat. Am 11. Januar gingen allein in Paris 1,5 Millionen Menschen bei einem großen Trauermarsch auf die Straßen, darunter auch Bundeskanzlerin Merkel und mehr als 50 führende ausländische Politiker. Die Satirezeitung, die vor dem Attentat massive finanzielle Probleme hatte, erfuhr eine Welle der Solidarität. Millionen an Euro gingen an Spenden ein. Die erste Ausgabe nach dem Attentat kauften rund 7 Millionen Menschen. Das Titelbild, das den weinenden Propheten Mohammed zeigte, mit dem Schild »Je suis Charlie« in den Händen, zeichnete Luce. Er überlebte das Attentat, weil er, wie seine Kollegin Katrin Müris, zu spät zur Redaktionssitzung kam. Beide Zeichner haben die Zeitung heute verlassen. Das Leben der Zeitung ist mir völlig fremd geworden. Ich habe ein neues Kapitel aufgeschlagen. Ich will nicht mehr wissen, was dort passiert. Ich bin sicher, die Kollegen verstehen das. Müris ist froh, die Redaktion verlassen zu haben. Unter anderem der ständige Polizeischutz, unter dem Redaktionsleiter Ries und einige andere Zeichner der Zeitung immer noch stehen, habe sie zermürbt. Für Redaktionsleiter Ries bedeutet der Polizeischutz aber auch die Freiheit, weiter für die Meinungsfreiheit kämpfen zu können.
Ich habe das Gefühl, dass wir langsam den Geist von 2015 wiedergefunden haben. Die Verbindung mit unseren Lesern, sie ist noch da.
Sie ermutigen uns, weiterzumachen, weiter kritisch zu sein, uns von nichts abbringen zu lassen. Das war früher auch so. Charlie lebt. Das ist die Botschaft der Redaktion für das Jahr 2020. Ein Jahr, in dem sich das schreckliche Attentat zum 5. Mal jährt. Ein Jahr, in dem in Paris der Prozess gegen die Komplizen der Attentäter beginnt. 2020 ist aber auch das Jahr, in dem Charlie Hebdo sein 50-jähriges Bestehen feiert. Charlie lebt. 2020 hat diese Botschaft ein besonderes Gewicht.
Sabine Wachs berichtete aus Paris, und was Charlie Hebdo für die Arbeit von Karikaturistinnen bedeutet hat, das ist ein Thema unseres hintergründigen Nachrichtenpodcasts Der Tag, zu finden in unserer kostenlosen DLF-Audiothek und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. 23.54 Uhr wird es Dietmar Reiche mit dem Blick in die Zeitungen von morgen, die Presseschau.
Nach monatelangen Verhandlungen ist in Spanien eine neue Regierung gebildet worden. Erstmals gibt es in der jüngeren Geschichte des Landes eine Koalition. Dazu schreibt die Volksstimme aus Magdeburg: Der Sozialist Sanchez wird eine Minderheitsregierung führen, die künftig bei jeder Abstimmung um eine Mehrheit buhlen muss. Das allein ist ein parlamentarisches Kunststück, denn der Regierungschef braucht für soziale Projekte die Freigabe von sehr viel Geld. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung meint, Sanchez taugt kaum zum Hoffnungsträger derer, die auf eine Erneuerung der politischen Kultur des Landes hoffen. Denn die Fliehkräfte, mit denen Sanchez konfrontiert ist, haben das Zeug, die politischen Energien seiner Regierung zu absorbieren. Ähnlich sieht es die Süddeutsche Zeitung. Sanchez wird eine Regierung führen, die erpressbar ist, die eigenwilligen und teils fanatischen Regionalpolitikern jeden Gefallen wird tun müssen und damit deren Unersättlichkeit nährt. Dass diese Regierung lange hält, glauben im Moment nur wenige. Das Handelsblatt bemerkt, Sanchez hat die Chance versäumt, den wirklich großen Sprung zu wagen und eine große Koalition mit den Konservativen zu verhandeln. Die Berliner Taz resümiert: In der kommenden Legislaturperiode geht es nicht um Katalonien, es geht um die politische Hegemonie, um Zukunft oder Vergangenheit. Wer den Streit gewinnt, wird vermutlich auf Jahre hinaus regieren. Sanchez weiß das, alle anderen auch. Es werden harte 4 Jahre. Der Kölner Stadtanzeiger kommentiert die Entscheidung der Bundesregierung, einen Teil der im Irak stationierten Bundeswehrsoldaten abzuziehen. Das Truppenkontingent im nordirakischen Erbil bleibt. Eine Verlegung nach Jordanien ist, anders als ein Heimflug nach Deutschland, das Signal. Wir können wiederkommen. Das ist nicht zögerlich, sondern sinnvoll. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe warnen: Wenn der Irak wieder in einen Krieg versinken sollte, dann wird die Bundeswehr nicht zurückkehren. Die wertvolle Aufbauarbeit der letzten Jahre wäre umsonst gewesen. Die hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel hebt hervor, die unaufgeregten Äußerungen deutscher Spitzenpolitiker, dass die Forderung des irakischen Parlaments respektiert wird, sind ein Signal an internationale Partner, dass man sich auf Deutschland als Verbündeten auf Augenhöhe verlassen kann. Deutschland achtet die Souveränität anderer Staaten. Die Neue Osnabrücker Zeitung führt aus: Ohne internationale Flankierung droht der Irak, dem Wiedererstarken des Islamischen Staates zum Opfer zu fallen oder endgültig zum Vasallen Irans zu werden. Nach Ansicht des Mannheimer Morgen hatten die USA nie einen guten Stand im Nahen Osten. Jetzt verspielen sie ihren letzten Kredit.
Dietmar Reiche mit der Presseschau im Deutschlandfunk. Das war der Tag an diesem Dienstag, den 7. Januar 2020. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, bedanke mich fürs Zuhören. Kommen Sie noch gut durch die Nacht.